Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 31. August. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Es ist ein Tag, der, wie so viele Tage zuvor schon, dominiert wird von der vielleicht größten Herausforderung unserer Zeit, der weltweiten Fluchtbewegung. In Chemnitz versuchte der sächsische Ministerpräsident gestern Abend seine Bürger vom Rechtsstaat zu überzeugen. Dass das überhaupt nötig ist, zeigt die Ernsthaftigkeit der Lage. Die Kanzlerin arbeitet am selben Thema, nur am anderen Ende der Ereigniskette in Afrika. Da, wo die Fluchtursachen wohnen. Und zwischen dem Senegal und Chemnitz betrat Thilo Sarrazin die Bühne. Er weiß, wie sich Angst in Auflage verwandelt. Und seiner eigenen Partei, der SPD, ginge es besser, wenn sie ihm gefolgt wäre. Sarrazin glaubt,
hätte man in der Politik meine damaligen Analysen intensiver studiert, beispielsweise auch mal gelesen, dann wäre es meiner eigenen Partei besser ergangen. Es gäbe heute keine AfD im Deutschen Bundestag.
Unsere Themen heute: das Sarrazin-Buch und die Medien, die ihn, gern auch ungelesen, heute hinrichten. Dazu ein Gespräch mit dem Publizisten und bekennenden Nonkonformisten Henrik M. Broder. Und die Krise in der Türkei, in Venezuela, in Argentinien beschäftigt die Finanzmärkte. Es knirscht im Gebälk. Die Architektur der Weltfinanzen steht unter Spannung.
Der Unterwerfungsgestus des Islam, die im Koran angelegte Feindseligkeit gegenüber selbstständigen Denken sowie die Geringschätzung von nicht religiösem Wissen führen zu niedriger Bildungsleistung und zu geringer geistiger Neugier.
Das Tuschelthema Nummer 1 im Lande heute Morgen ist das neue Buch von Thilo Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator, ehemalige Bundesbankvorstand und leidenschaftliche Hobby-Islam-Wissenschaftler. Macht es wie die meisten Popsänger auch. War der erste Song ein Nummer 1-Hit, klingt die zweite Single verdammt ähnlich wie die erste. Neuer Titel, alter Sound und immer schön mitklatschen.
Im Islam, das zeige ich, ist eine Tendenz zum Beleidigtsein und zum sich angegriffen fühlen angelegt.
Und so handelt auch das neue Buch wie das alte vom Islam, der nach Ansicht des Autoren nach der Herrschaft in Deutschland greift. Düster, bedrohlich, ausweglos. Das Land, das sich in der ersten Staffel eigentlich schon abgeschafft hatte, wird, weil das so schön schaurig war, jetzt nochmal feindlich übernommen.
So ist der Islam keine Religion des Friedens und der Toleranz, sondern eine Gewaltideologie, die im Gewand einer Religion daherkommt.
Ich möchte heute Morgen der Versuchung widerstehen und eben nicht über ein Buch urteilen, das ich noch gar nicht gelesen habe. Und schon damit ist man eigentlich, wenn man die Zeitungen aufschlägt, ein krasser Außenseiter. Denn Sarrazins Empörung findet in der Empörung seiner Kritiker ihre Entsprechung. Seit heute Morgen wird zurückgehasst. Dieses Buch sei notwendig wie ein Ebola-Ausbruch, ereifert sich die Süddeutsche Zeitung. Damit ist der hohe Ton gesetzt. Sarrazin wird ungelesen hingerichtet. Am liebsten hätte ich bei den großen Nonkonformisten Rudolf Augstein und Frank Schirmacher angerufen, aber die sind tot. Und so rief ich in meiner Sehnsucht nach einem Journalisten, der so altmodisch ist, dass er noch selber denkt, bei Henrik M. Broder an. Ich wollte von ihm nicht wissen, wie er Sarrazin findet. Ich wollte von ihm wissen, wie er uns Medienmenschen findet.
Der Drang zum Konformismus hat zugenommen. Das deutsche Feuilleton ist der verlängerte Arm der Bundesregierung. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Jahren. Und mich erstaunt es immer wieder, wie synchron die Bundesregierung und das deutsche Feuilleton miteinander ticken. Und auch diese irre Willkommenskultur, die sich hier vor 3 Jahren so massiv entfaltet hat, wäre ohne die aktive Unterstützung des Feuilletons unmöglich gewesen.
Nun gibt es in unserem freiheitlichen Lande ja bekanntermaßen kein Propagandaministerium und auch sonst keine Regierungsstelle, die eine Gleichschaltung durchsetzen würde. Also wollte ich wissen, wie genau funktioniert dieses System des journalistischen Konformismus.
Das Tolle an diesem System ist, dass es osmotisch funktioniert. Irgendwie sind alle einer Meinung, ohne sich darüber abgestimmt zu haben.
Zufrieden können wir damit natürlich nicht sein, denn es ist ja gerade eine der großen Errungenschaften der freien Gesellschaft, dass sie auch ins Freie, ins Offene denkt.
Es ist für mich ein absolut unerklärliches Phänomen, wie eine freie Presse sich dermaßen gleichschalten kann.
Ich musste während unseres Gespräches an Rudolf Augstein denken, der mal gesagt hat, Nähe korrumpiert, absolute Nähe korrumpiert absolut.
Die größte Sorge vieler Journalisten, nicht alle, Gott behüte, vieler Journalisten ist die, zum Sommerfest der Kanzlerin nicht eingeladen zu werden.
Henrik M. Broder wundert sich nicht mehr über die lieben Kolleginnen und Kollegen, sondern hat sein Urteil gefällt.
Hier findet ein Versuch statt von Leuten, die in die Geschichte eingehen wollen, als diejenigen oder als derjenige, der Thilo Sarrazin erledigt hat.
Die Beziehung zwischen dem ehemaligen SPD-Politiker und den Hauptstadtjournalisten kann man mit Fug und Recht als ruiniert betrachten. Auch Henrik M. Broder gibt sich keinerlei Illusionen hin.
Der Mann hat eben bei den deutschen Feuilletonisten verschissen.
Und der Publizist Henrik M. Broder wäre nicht der Nonkonformist und streitbare Journalist, der er ist, wenn er nicht noch einen provokanten Vorschlag zu unterbreiten hätte.
Ich bin übrigens inzwischen für die Einführung von Zensur. Bei Zensur sind die Zustände vollkommen klar. Man kann es dem widersetzen, man kann es unterlaufen, wie es die polnischen und tschechischen Autoren zur Zeit der Kommune gemacht haben. Heute braucht man keine Zensur, heute zensieren sich die Leute selbst.
Und Sarrazin, dem dürfte die kollektive Empörung nur recht sein.
Am Ende müssen sich die Leute überlegen, dass sie Sarrazin einen riesigen Gefallen tun. Der sitzt zu Hause und lacht sich schlapp, mit Sicherheit.
Und abschließend wollte ich von Henrik wissen, welchen Rat er denn den jungen Journalistinnen und Journalisten geben würde, die jetzt in den Redaktionen sitzen und vielleicht eine abweichende, eine nonkonformistische Haltung gegenüber ihren Chefredakteuren und Ressortleitern haben. Er erinnerte sich an einen Auftritt der Frauenrechtlerin und Islamkritikerin Ayan Hirsi Ali, die lange Zeit in den Niederlanden gelebt hat und jetzt ja aufgrund ihrer Veröffentlichung, ihrer islamkritischen Veröffentlichung nach New York auswandern musste.
Ayan Hirsi Ali fing ihren Vortrag mit den Worten an: I am here to defend the right to offend. Ich bin hier, um das Recht, andere zu beleidigen, zu verteidigen. Und das würde ich jedem jungen Journalisten als Motto auf den Lebensweg mitgeben.
Ein streitbares Motto oder, um es in meinen Worten zu sagen, traut euch was. Jetzt würde mich noch Ihre Meinung interessieren. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir. g.steingart@mac.com.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Derweil die Börsen in den USA heiß laufen, kriselt es an der Peripherie. Der Währungsverfall in Argentinien setzte sich heute Nacht fort. Die Notenbank in Buenos Aires erhöhte den Leitzins auf 60%. Das ist ein Weltrekord des Wahnsinns. Olaf Scholz traut sich was. Auf dem großen Bankengipfel des Handelsblatts, über den die Zeitung heute ausführlich berichtet, warnte er die Finanzwelt vor der nicht unwahrscheinlichen Möglichkeit eines ungeordneten Brexit. Und in bisher nicht gekannter Deutlichkeit sprach er die geschrumpfte Bedeutung von Commerzbank und Deutscher Bank an.
Und das ist ein Problem für eine große Volkswirtschaft wie die deutsche, dass die Banken, die hier tätig sind, nicht die Größenordnung und die Globalität haben, die notwendig ist, um die Wirtschaft zu begleiten.
Donald Trump mag den freien Welthandel nicht und damit auch nicht jene Organisation, die diesen freien Welthandel fördern soll. Die Welthandelsorganisation in New York. Heute Nacht kündigte er an, dass er sie womöglich verlassen werde.
I would say the WTO was the single worst trade deal ever made. And if they don't shape up, I would withdraw from the WTO.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Hallo Sophie.
Hallo Gabor.
Die Emerging Markets, also das, was wir früher die Entwicklungsländer genannt haben, halten die Finanzmärkte, aber auch die Politik in Atem. Denn in einigen Ländern kriselt es nicht nur, sondern da verlieren die Währungen wirklich im Tagesrhythmus an Wert, zum Beispiel in Argentinien. Was genau beobachten wir dort?
Ja, Argentinien scheint nicht so ganz auf die Beine zu kommen. Also der Peso hat da den größten Absturz gesehen seit 3 Jahren gegenüber dem Dollar und hat eben innerhalb eines Tages 7,5% verloren gegen den Dollar. Allerdings muss man sagen, momentan antwortet Argentinien ziemlich bilderbuchmäßig und setzt eben die Zinsen nach oben.
Aber Venezuela beispielsweise, um mal von Argentinien zu springen in ein anderes Krisenland in Südamerika, in Venezuela ist doch eigentlich Reichtum vorhanden unter der Erde, Öl und Gas. Aber das Land bekommt ja offenbar die eigenen Schätze im Moment weder geborgen noch vermarktet.
Ja, ganz genau. Eigentlich ist sogar interessanterweise das Problem bei Venezuela, dass man eben diesen Reichtum hat, also diese große Abhängigkeit von den vom Öl. Und als die Ölpreise gefallen sind, war natürlich dann in dem Moment auch das größte Gut für Venezuela einfach nicht mehr verfügbar. Man hatte weniger an ausländischen Währungen, man konnte weniger importieren und so fing es dann eben an. Die Güter wurden knapper und damit stieg die Inflation und inzwischen steht eben ein Bolivar bei einer Viertelmillion Dollar. Das muss man sich mal überlegen.
Die einen sagen ja, diese Länder sind selber schuld. Sie haben innenpolitische Fehler gemacht. Ihre Wirtschaftspolitik ist nicht stabil und nicht nachhaltig genug. Und die anderen sagen allerdings, dass die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank verantwortlich ist für die Währungsturbulenzen, die wir sehen. Ist da was dran?
Ich würde sagen, das ist eine Mischung. Auf der einen Seite macht man es sich natürlich leicht zu sagen, diese Länder, die kommen eben nicht auf die Beine, weil sie selber schuld sind, unter anderem zum Beispiel aus Gründen von Missmanagement oder politischen Unruhen. Oder Venezuela kann man natürlich vorwerfen, dass man eben zu lange vom Öl abhängig war. Auf der anderen Seite sind natürlich aber auch die Investoren sehr, sehr gerne in diese Märkte hineingegangen, weil eben die Rendite besser war. Und jetzt ziehen sie das Geld raus, obwohl die Risiken ja auch bekannt waren. Und hinzu kommt natürlich, dass eben die Geldpolitik der Notenbank mit den steigenden Zinsen eben noch einmal verursacht, dass das Problem viel, viel schlimmer wird. Denn diese Länder sind natürlich hochgradig in Dollar verschuldet. Und es wird jetzt eben viel, viel teurer für sie, diese Schulden zu tilgen und die Zinsen darauf zu bezahlen. Andersrum werden natürlich jetzt auch wieder Anlagemöglichkeiten hier zum Beispiel in den USA wieder attraktiver durch die steigenden Zinsen.
Sophie, vielen Dank für die Umrundung dieser Probleme, die außerhalb der USA liegen, aber dorthin an die Wall Street zurückkehren. Vielen Dank nach New York.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass unsere Tennislegende Boris Becker so schrecklich arm ist. Denn wenn man heute in die Liste der 1000 reichsten Deutschen schaut, die das Wirtschaftsmagazin Bilanz veröffentlicht hat, dann fällt auf, jede Menge Sportler haben es in diese Tausenderliste geschafft. Philipp Lahm 150 Millionen, Sebastian Vettel 250 Millionen, Dirk Nowitzki 300 Millionen, Michael Schumacher besitzt fast 650 Millionen und Steffi Graf 150 Millionen. Erst jetzt kriegt man ein Gefühl dafür, was Boris Becker alles falsch gemacht haben muss. Er ist nicht der Reichste, aber er hat uns bereichert. Er brachte nicht nur den Wimbledon-Sieg nach Deutschland, er führte uns gemeinsam in das Neuland des Internets.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Ich wünsche uns allen einen beschwingten Start in das Wochenende. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder mit einem Morning Briefing Podcast Spezial, das ausführliche Gespräch mit dem Internet-Experten Sascha Lobo. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.